Der Titel dieser Predigt ist Hör dir das Gesetz nicht. Es sitzt wohl keiner unter uns, der die Verheißung an Abraham nicht kennen würde aus 1. Mose 15. Sieh doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so soll dein Same sein. Ja, das war eine wunderbare Nacht gewesen damals für den Freund Gottes, wie er genannt wird, wo ihm Gott einen Meilenstein gesetzt hat im Glaubensleben. Und zum dritten Mal bestätigt er seinen Bund mit ihm. Und wir, die wir an Jesus Christus glauben, wir selber stehen ja in dem allerbesten und schönsten Bund, den Gott mit den Menschen geschlossen hat. Und zwar auch wieder von sich aus. Auch uns begegnet ja seine liebevolle Bestätigung an sehr vielen Stellen im Wort, angefangen von den Propheten bis hin in die Offenbarung Jesu. Zum Leben sind wir gekommen, zum ewigen Leben durch sein Wort, denn es steht in 1. Petrus 1,23, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichen, sondern aus unvergänglichen Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Ja, und wie haben wir uns daran festgeklammert? Wie haben wir uns gefreut an diesem Wort oder auch an Worten wie fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir, so in 1. Mose 26. Aber doch sind seit diesen so wichtigen und schönen Momenten in unserem Leben inzwischen oft lange Zeitspannen vergangen. Die Bibel spricht dabei von Kairos, das sind die Zeitpunkte, und von Kronos, das sind die Zeitspannen. Nur wir verwechseln das oft. Wir lieben wohl die Zeitpunkte, die Momente, an denen wir von Gottes Wort sehr gesegnet werden. Aber die Zeitspannen, die wollen auch erst durchlebt sein. Und die sind eine ganz andere Kategorie. Schon in der Arbeit, in der Familie, in mancher Krankheit. Und das alles an dem Platz, wo wir gesetzt sind. Gesetzt zum Heil, wohlgemerkt, so steht es in 1. Thessalonicher 5,9. Gott hat uns ja nicht zum Zorn platziert, sondern das Heil zu gewinnen. Und so ist auch Abraham 85 Jahre alt geworden und kein Nachkomme war gekommen. Ja, Gottes Wort war gewiss für ihn, aber die Erfüllung war bisher ausgeblieben. Und gerade von ihm, aber dem Vater des Glaubens, da lesen wir, Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Und eben diesen Glauben verbindet Gott jetzt mit einer langen Zeitspanne des Hoffens und Wartens. So ist es auch bei uns, die wir am Wort Gottes und am Sohn Gottes hängen. Auch unsere Einstellung zum Glauben ist verbunden mit Kairos und Kronos, mit Zeitpunkten und Zeitspannen. Gerne sagen wir an dem Tag, an dem wir ein Wort Gottes hören, ja, das glaube ich, das brauche ich. Genau das, daran will ich festhalten. Zum Beispiel Josua 1,5, ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Das ist also der Moment des Glaubens. Dann folgt die Praxis, dann folgt die Zeitspanne. Die überlässt Gott nicht selten gerade wie das Gegenteil dessen aussehen, was sein Wort gesagt hat. Und das aus gutem Grund. Bedenken wir, dass die ganze Zeit, die uns anvertraut ist, ein unwiederbringliches Gut ist. Und dass wir für sie auch zur Verantwortung gezogen werden. Aber es sind schon 10 Jahre eine sehr lange Zeitspanne, wenn man davor steht. Und für Abraham bedeutete das 10 Jahre hoffen, 10 Jahre glauben. Und das hat seine Wirkung. Erfahrene Bibelleser wissen, in Abrahams Fall sind es ja noch weit mehr, sind es ja dann in Summe 24 Jahre geworden. Aber bis zum Zeitpunkt unserer Betrachtung hier waren es einmal 10 Jahre. Und es sind mehr als 58.000 Stunden des Wartens, wenn man die Nächte gar nicht dazu rechnet. Und nebenbei die Arbeit, das Familienleben, die Freuden, die Sorgen, und das lenkt ja zeitweise ab, macht es scheinbar leichter und doch im Grunde ist es dann noch beschwerlicher. Unser ganzes Umfeld hängt sich an unsere Seele wie ein zusätzliches Gewicht. Und doch ist das alles sehr wichtig, gerade im Hinblick auf unseren Wandel vor Gott. Kurz nach unserer Bekehrung, da ist ja alles so leicht. Die erste Liebe zu Gott, es ist so hell, es ist so schön. Und die Babys im Glauben, die bekommen von Gott ja eine Wohltat nach der anderen. Die Jungen, die segeln schier im Sonnenschein dahin, ganz ungebremst im Glaubensleben. Aber mit der Zeit schneidet Gott das alles ab, nach und nach. Ja, hat man uns das nicht gesagt? Ja, und wenn man es uns gesagt hat, haben wir vielleicht nicht gut genug hingehört, hörten nicht, wie Jünger hörten, fassten es nicht und glaubten es nicht. Denkt man mal an Hiob. An ihm zeigt Gott uns doch, was er vorhat. Gott will mit seinem Hiob etwas beweisen, vor den Teufeln, vor den Engeln und vor den Menschen. Das ist nicht die Ausnahme der Hiob, das ist die Regel. Auch ein Apostel wie Paulus muss schreiben in 1. Korinther 4, es scheint mir nämlich, dass Gott uns Apostel als die Letzten hingestellt hat, gleichsam zum Tod bestimmt, denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als auch Menschen. Und anders kann es wohl keinem von Gott geliebten Gläubigen ergehen. Zu unserem Erbteil gehört jetzt hier, dass wir durch viele Bedrängnisse ins Reich Gottes eingehen müssen, so steht es in Apostelgeschichte 14. Die Glaubensväter, die vor uns gelebt haben, die hatten das ja immer wieder betont. Das Leid ist geschrieben über unserem Glaubensleben. Nun rechnen aber heute viele, wenn überhaupt, eher nur mit punktuellem Leid. Sie erwarten nicht diese heilsameren, langen Zeitspannen für sich von Gott her. Wenn es aber dann doch so weit ist, dann sinkt sie unsere anfängliche Euphorie, das erste Feuer des Glaubens, die erste Liebe zum Herrn, dann fehlen auf einmal die ersten Werke. Und das alles gehört aber zu Gottes Plan für uns. Denn anfänglich war ja so viel Strohfeuer dabei und Holz, Heu und Stoppeln, die nützen uns weder heute was noch im Gericht eines Tages. Ja, freilich haben wir es mitbekommen und nicht nur einmal haben wir es gelesen in Hebräer 12,6, wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Aber in der Praxis erwarten wir das nicht, jedenfalls nicht so lange. Aber Gott weiß ganz genau, was er tut. Und daher kommen diese langen Zeitspannen im Beruf, in der Familie und in der Krankheit. Und heute verdrängen die Christen diese Sicht größtenteils hier in West- und Mitteleuropa. Wir haben ja Gott sei Dank seit viel mehr als 60 Jahren schon keinen Krieg hier mehr erlebt, viel mehr enormen wirtschaftlichen Aufschwung und es geht uns in den meisten Fällen äußerlich sehr gut. Statistisch gesehen heißt das, wenn wir ein festes Dach über dem Kopf haben, täglich ausreichend Kleidung und auch Nahrung und dazu ein funktionierendes Fahrzeug, dann gehören wir zu den reichsten 15% der Weltbevölkerung. Haben wir in der Familie aber noch ein zweites Fahrzeug, egal in welchem Zustand, und eine größere Auswahl an Kleidung und dazu ein eigenes Haus, dann zählen wir zu den reichsten 5% der Weltbevölkerung. Und das beeinflusst auch unser Glaubensleben über die Jahre. Und mit diesen Gedanken zurück zu Abraham, denn auch er war ja reich geworden, sogar über die Maßen reich, sagt uns Gottes Wort. Wo? In Ägypten, in der Welt. Dabei entsteht ein Beigeschmack, ein schaler Beigeschmack, den kennen wir. Abraham hat allerdings gelernt daraus, vom König von Sodom hat er dann nichts mehr genommen. Aber geistlich gesehen lagen 10 arme, lange Jahre hinter ihm. Nun kennen wir das nicht auch. Jahre, in denen Probleme das Eheleben belasten, die Einstellung zu unserem Nächsten, zu unserem Nachbarn, zum Chef und zu den Kollegen, Jahre der unerfüllten Hoffnung auf Gottes Wirken, Jahre unserer Wüstenwanderung. Für Abraham waren es 10 Jahre, in denen seine Freude am Wort Gottes täglich einer Belastungsprobe standhalten muss, ähnlich wie bei Mose auch. Vor allem aber 10 wichtige Jahre, in denen das Wort Gottes trotz der Nichterfüllung fest wird im Herzen. Und das ist Gottes Methode für den Menschen des Glaubens. Mehr als 3000 Tage, mehr als 3000 Nächte, schwere, tiefe Herzensgedanken, viele Gespräche mit Sarai, seiner Frau, Gespräche, deren Inhalt und Ton sich im Laufe der Zeit immer mehr relativiert. Sie werden anders mit den Jahren, die Gespräche, elementarer. Denn was bleibt ist, Glauben ohne zu sehen, ohne zu fühlen, illusionsfrei, normal. Interessant, wie Gott selber im Hebräerbrief dazu Stellung nimmt, wie er die Sache darstellt, über Abraham. Da sagt in Hebräer 6,14, da steht, Gott sprach wahrlich, ich will dich segnen und mehren. Und so wartete Abraham in Geduld und erlangte die Verheißung. Geduld. Geduld ist ein Teil der Geistesfrucht, die zu unserem Erbe in Christus gehört. Geduld ist aber niemals und war niemals die Eigenschaft unseres natürlichen Menschen ohne Christus. Die Geduld ist also in Christus bereits wohl für uns vorhanden, aber zum Vorschein bringt Gott sie erst durch diese Zeitspannen, die er uns setzt. Ich habe das selber erst besser verstanden, nachdem ich 46 Jahre täglich im Arbeitsleben gestanden bin. Als junger Mensch, als auch 30-, 40-Jähriger, war mir das nicht so tief bewusst geworden, was sich dabei im Herzen verändert. Aber das gilt für den gesamten Wandel vor Gott im fortschreitenden Alterungsprozess. Und zwar für jeden von uns. Wir kennen ja recht gut das ernste Wort, ohne Heiligung wird niemand Gott sehen. Aber haben wir uns die Wegstrecke denn so vorgestellt? Und Gottes Wesen kennt keine Oberflächlichkeit, vielmehr kennt er Güte, Treue und alle anderen, diese nachhaltigen Attribute, die für die Ewigkeit typisch, wichtig und wesentlich sind. Leider wird in christlichen Kreisen allzu oft missverstanden, dass es Gott in jeder Hinsicht immer nur um den Einzelnen geht und nicht um die Menge. Und das immer wieder über so lange Zeiträume. Und da muss ich sagen, Gott sei Dank. Wir haben es schon betont, in Summe waren es 24 Jahre, ganze 24 Jahre, von seinem 75. bis zu seinem 99. Lebensjahr, die Gott dem Abraham auferlegt hat und in denen Gott jahrzehntelang geschwiegen hat. Und damit zu uns, die ablaufenden Jahre unseres eigenen Glaubenslebens, sie sind Zeugen, nämlich davon, wie unnütz wir den Großteil vor Gottes Angesicht verbraucht haben. So viel vergeudete Stunden, so viele Tage und die sind unwiederbringlich vorbei. Doch in all den Jahren war es immer klar, was Gott suchte an uns. Frucht. Auch zur Unzeit, auch in diesen Zwischenräumen der Zeit, zwischen Verheißung und Erfüllung. Der unfruchtbare Feigenbaum, der ist vielen schon eine Bibelstelle geworden, die sie verstärkt meiden. Erinnern wir uns, wie euphorisch sind wir doch in das Glaubensleben hineingegangen, wie erwartungsvoll, wie haben wir uns gefreut an Gottes Zusagen in seinem Wort. Das ist ja ganz klar, aber jetzt sind viele Jahre vergangen. 5, 10, 20, bei manchen 40 Jahre und mehr. Und vor uns liegt die immer kürzer werdende Spanne unseres Erdenlebens. Ist es denn so gekommen, wie wir uns erwartet haben im Glaubensleben, oder haben wir uns verrannt in manchem? Haben wir uns vielleicht etwas eingebildet, stellenweise? Haben wir uns etwas vorgeschwärmt? Haben wir Gott missverstanden in manchen Punkten? Unsicherheit macht sich da oft breit. Je länger, je mehr, aber unsertwegen, nicht wegen Gottes Wort. Haben wir uns selber falsch informiert oder gehört es zu Gottes Plan, dass alles in uns samt unserer Hoffnung mit fortschreitender Zeit in den Tod gegeben wird? Hiob musste, als es sehr schwer geworden war, sich sogar von seiner Frau das Wort anhören: Hältst du noch immer fest an deiner Frömmigkeit? Sag doch Gott ab und stirb. Ja, legt Gott denn an manchen Stellen noch ein Scheiferl nach? Es scheint tatsächlich so. Der Prophet Jesaja schreibt seine Bedrückung nieder im Heiligen Geist: Ich muss sagen, wie bin ich so elend, wie bin ich so elend? Er wiederholt das Wort. Und der Prophet Jeremia klagt: Er hat mich geführt und gehen lassen in die Finsternis und nicht ins Licht. Er hat mich in Finsternis versetzt, wie die, die längst tot sind. Er hat mich ummauert, dass ich nicht heraus kann, und mich in harte Fesseln gelegt. Und Petrus sagt frustriert, als sein Herr für ihn tot und begraben ist: Nee, ich will fischen gehen. Und die anderen wissen darauf nichts Besseres zu antworten als: Dann wollen wir mit dir gehen. Ja, wir kennen ja alle die Düsterheit in unseren Herzen, wenn eine Tiefe die andere ruft. Es zieht uns mit der Zeit immer mehr mental nach unten. Für ein gutes Kind hat das aber Sinn. In Matthäus 7,24 steht, dass der kluge Mann sein Haus auf den Felsen baut. Nur, wir können das nicht von uns aus. Deshalb tut das für uns der wirklich kluge Mann, und das ist der Herr Jesus, der uns gemacht ist zur Weisheit. Er gräbt tief und er gräbt sehr tief. Und er gräbt mit der Zeit alles weg, bis nur mehr der nackte Fels unter unseren Füßen ist. Das tut uns vorerst weh. Wir verstehen das nicht. Warum denn so viel den Bach, den Fluss, den Strom, so steht es ja in der Bibel, hinuntergehen muss. Dinge, die wir für gut gehalten haben, sogar im Glaubensleben. Aber Gott will uns reduziert haben, will uns konzentrieren auf seinen Sohn. Und da muss alles andere weg, bis wir auf dem Felsen Christus so gegründet sind, dass wir auch im Finstern, auch ohne zu fühlen, auch ohne etwas Schönes zu erleben, so allein an ihm hängen, wie es in alle Ewigkeit sein wird und sein muss. Zurück zu Abraham und Sarai. Wir finden ja bei ihnen all die Jahre über ein trautes Familien- und Eheleben vor. Sarai steht Abraham zur Seite im wahrsten Sinn des Wortes und wir lesen nichts von destruktiven Worten ihrerseits wie bei Hiobs Frau. Oder denkst eine Kämpfernatur war sie nicht, die Sarai, so wie eine Hanna oder wie eine Abigail. Aber in all den Jahren ihrer Ehe war sie Abrahams Gehilfin, wenn sie auch manches hätte früher ansprechen können und sollen und verhindert wäre damit. Den Einfluss dazu, den hatte sie, das sehen wir an unserer Geschichte, zu der wir da kommen, aus dem Wort Gottes, wenn sie auch nicht das Verlangen hatte zu herrschen in der Ehe. Sie nannte ihren Mann ja sogar Herr. Sind wir uns dessen bewusst, dass wir in dem Bild auf Christus und die Gemeinde in der Ehe leben? Da muss ich mir fragen, nehme ich als Mann meine Verantwortung in allen Punkten wahr in der Kraft Christi? Dann versuche ich meine Frau auch nicht zum Herrschen. Oder lebe ich trotz besserem Wissen vorbei an dem Wort aus Epheser 5, 25, ihr Männer liebt eure Frauen gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Die Folgen meines Fehlverhaltens, die würden sich dann nicht nur in der Ehe und Familie auswirken und bei den Kindern, sondern in der gesamten Christenheit zieht es seine Spuren. Ein männlicher Gläubiger, der nicht tut, was ihm aufgetragen ist von Gott, und eine Frau in Christus, die herrschsüchtig ist, die ist eine wohl das schlechteste Zeugnis für den Herrn. Da können wir dann alle aufhören zu reden vom Herrn und vom Evangelium. Für Mann und Frau aber heißt es, unten durchzugehen, darunter zu bleiben, unter Gottes Willen, auch in der Drangsal, die ja für uns kommen muss mit der Zeit hier. Und Gottes Therapie lautet sogar, Kummer ist besser als Lachen. Denn wenn das Angesicht traurig ist, dann wird das Herz gebessert, so im Prediger 7,3. Das ist aber ein langwieriger und ein tiefgreifender Prozess. Und wie viele Ehepaare, die wirklich im Glauben stehen, haben einzeln und gemeinsam lange und geduldig lernen müssen, haben unter Schmerzen zugeben müssen, dass über diesem Leben hier viel Leid geschrieben steht, ob seelisch, ob körperlich, ob finanziell. Da war zum Beispiel Friedrich von Bodelschwingh mit seiner Frau Ida. Kurz vor Weihnachten 1868 verlieren sie binnen 13 Tagen ihre vier Kinder. Im Alter von 6, 5, 3 und einem Jahr. Anschließend macht sich Bodelschwingh eine kleine Holzbank am Friedhof, direkt bei den vier Kindergräbern. Dort sitzt er dann oft, lange, nachdenklich. Aber was für ein gesegnetes Wirken ist aus diesem unermesslichen Leid hervorgegangen? Oder schauen wir ins Jahr 1670 zu John Bunyan, dem Verfasser der Pilgerreise. Die hat er im Gefängnis geschrieben, die Pilgerreise, in den 12 Jahren seiner Haft. Und dort hat er auch Häkelarbeiten gemacht, hat Schnüre gemacht und Flechtarbeiten. Und um überhaupt überleben zu können, musste seine Tochter versuchen, diese Sachen zu verkaufen. Aber da schnürt es dir doch das Herz ab, wenn deine 12-jährige Tochter aus deiner Zelle weggeht, um das bisschen Brot zu verdienen. Das Mädchen war ja blind. Oder ein drittes Beispiel von vielen, die Lala Hahn, die Ehefrau von Traugott Hahn. In 33 arbeitsreichen Ehejahren hat man von der schwer gichtkranken Frau mit dem kürzeren Fuß kein einziges Wort der Klage gehört, obwohl sie sich vor Schmerzen gekrümmt hat oft. Aber so haben die Besucher gesagt, ihre wenigen Worte aus ihrem Rollstuhl, die bewirkten mehr als 100 Predigten ihres Mannes. Es ist Christi Kraft in schwachen Gefäßen, in irdenen Gefäßen, in der Ehe und alleine über die Jahre. Aber rechnet irgendjemand mit sowas, der die Nachfolge antritt? Rechnet ein junges christliches Ehepaar mit so etwas? Aber wenn wir im Glaubensleben langsam an Alter und Gnade zunehmen dürfen, dann wird uns ein Gotteswort immer klarer, steht in 2. Korinther 4,16. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Das ist ein wunderbares Wort. aber es zu durchleben. In der Gnade Gottes, das bedeutet, durchs tiefe Tal zu gehen mit ihm. Und das ist nicht möglich in 5 Minuten. Mehr und mehr lernt man mit der Zeit, das anfangs Unfassbare zu schätzen, wo man früher unbedacht vielleicht drüber gelesen hatte. Jetzt liebt man das Wort aus Psalm 4,2. In der Bedrängnis hast du mir Raum gemacht. Und das die ganzen Jahre über. Aber um das zu verstehen, muss ich schon länger auf dem Weg sein. Ein Arbeitskollege sagte mir einmal, ja, ihr Christen, ihr seid doch alle Masochisten, ihr liebt das Leid. Na, so ist es ja nicht. Aber wenn Gott mit uns zum Ziel kommen will, dann dürfen wir schon die Hand lieb haben, die uns erzieht, auch wenn es länger dauert. Und darum ist auch das Zusammenleben gläubiger Eheleute eine Hochschule, ein für den Einzelnen auf lange Zeit angelegter Intensivkurs, inklusive Leid und Freude, der mit den Jahren ein exakt geschliffenes Wesen in Christus hervorbringt. Oswald Chambers hat einmal gesagt, Gott zeigt uns auf dem Berg der Verklärung, wie er uns gestalten wird, und dann hämmert er uns im Tal der Todesschatten zurecht. Und es muss ja das Mitgestorbensein mit Christus wirksam werden. Es muss das Höherachten des anderen hervorkommen. Es geht ja um das Leben aus Christus allein. Entweder wird dann mein Drunterbleiben unter Gottes Willen sichtbar, auch in gesundheitlichen und familiären Problemen, sowie in jahrelanger zermürbender Arbeit, in schweren Demütigungen und auch in Missverständnissen. Oder Gottes Erziehung und unsere Umgestaltung in das Bild seines Sohnes wird von mir dauerhaft verleugnet und abgelehnt. Dann geht es aber ab in die andere Richtung. Dann bleiben wir nur mehr Hochmut und Herrschen, beißen und fressen, und das ist höllisch. Das Evangelium ist ja ausschließlich den geistlich Armen gegeben, den Schwachen, den Törichten, den Niedrigen, denen, die nichts sind, und genau dort müssen wir ja hin. Haben wir diese Kosten nicht überschlagen, dann werden wir weggehen. Zuerst einmal innerlich. Diener hat Jesus ja viele, haben die Alten gesagt, aber Nachfolger hat er sehr wenige. Und der Samuel Hebig sagt sogar, ich weiß, dass ich dumm bin. Aber mein Gott ist gescheit. Und daher überlasse ich alles ihm. Gott allein ist gescheit. Wenn ich gar keinen Weg mehr sehe, dann hat er noch 1000 Wege. Und daher, wenn Gott dich aufnimmt in seine Schule, ob verheiratet oder ledig, dann hebe deine Augen immer wieder auf. Zu deinem Gott und Vater so dankbar, dass er dich mit dieser Erziehung würdigt, seinem Sohn nachzufolgen. Und der Platz, an dem du stehst, ist der beste. Dort bist du platziert. Und dazu gehören immer auch gerade jene Tage, Monate und Jahre mit dem Alltagstrott, die man ja zuerst gar nicht achtet, wo geistlich scheinbar gar nicht viel passiert. Aber gerade da lässt ja Gott die Frucht des Geistes heranreifen. Nicht wie unser eins meint, in großen geistlichen Erlebnissen. Nein, ganz im Stillen, im Unscheinbaren, in den Zwischenräumen des Lebens, in den geistlichen Durststrecken, so wie wir sie empfinden. Denn wo sollten denn Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit ihr wahres Betätigungsfeld finden? Und so entsteht beim wahrhaft Gläubigen durch Geduld und Drunterbleiben eine sich gänzlich verändernde Einstellung zum Wort und zur Führung Gottes. Nicht im Sensationellen, sondern auf der geistlichen Durststrecke. Es geht dabei in die Tiefe, mit Gott. Und das ist das Wesentliche. Und bald zeigt dein Herz immer deutlicher, und darum ist vielen der Psalm 18 so lieb, herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke. Am mitten im Alltag. Und die früher vermeintlichen Erfolge und der fühlbare Segen, die nehmen immer mehr ab. Wir verlieren unsere primären geistlichen Wahrnehmungen, und jetzt sagt uns das Wort, Jesaja 50,10 zum Beispiel, wer unter euch fürchtet den Herrn? Wer gehorcht der Stimme seines Knechts? Wenn er im Finstern wandelt und ihm kein Licht scheint, so vertraue auf den Namen des Herrn und halte sich an seinen Gott. Unser himmlischer Vater hat sich ja nicht um ein Jota verändert dabei. Er ist immer derselbe, bis in unser Alter und darüber hinaus sagt er, ich will heben und tragen und erretten. Auch wenn wir uns sein tägliches Heben, sein tägliches Tragen und seine tägliche Errettung ganz anders vorgestellt haben. Aber jeder, der mal darin geübt ist, der erkennt bald, Gott nimmt uns ja nichts, wenn er uns nicht etwas Größeres, etwas Besseres geben will. Wir müssen aber erst einmal lernen, das Größere als das Größere zu sehen. Wir müssen erst lernen, dass Gott sein Kind ehrt und lieb hat mit seinem Schweigen, gerade wenn scheinbar lange gar nichts geschieht. Wir sind ja anfangs immer auf das Fühlbare aus, auf den sichtbaren Erfolg, das ist das Begehren unseres Fleisches. Aber auch in der größtmöglich empfundenen Verlassenheit haben wir als gutes Kind immer noch Grund zum Danken. Der, der uns sagt, ich will dich nicht verlassen noch versäumen, der umgibt uns ja von allen Seiten und zu allen Zeiten. Der allmächtige Schöpfergott, der Vater der Gläubigen, hört nicht auf zu wirken. Und gerade da, wo wir nichts als tristen Alltag sehen, gerade da wirkt Gott ganz aktiv. Da steht im Psalm 107, er machte Ströme zur Wüste und Wasserquellen zu dürstendem Land, fruchtbares Land zur Salzwüste wegen der Bosheit derer, die es bewohnten. Er machte aber auch die Wüste zum Wasserteich und dürres Land zu Wasserquellen und er ließ Hungrige dort siedeln. Aber wir sind ja heute so oberflächlich geworden im Verstehen und im Zu-Ende-Denken dessen, was er uns sagt. Wir sind nicht hungrig genug danach. Betrachten wir es noch von einer anderen Seite. Am Beginn unseres Glaubenslebens, da steht ja die Bekehrung und davor werden uns eine oder zwei ganz arge Sünden ganz groß und wir fürchten und erschrecken, dass wir deswegen verloren gehen werden. So ist es ja auch. Dann erkennen wir die Notwendigkeit des vollbrachten Opfers Christi und die neue Geburt in ihm. Aber hinter der engen Pforte, da geht es ja erst dann richtig los. Da beginnt Gott mit unseren restlichen Sünden und Gepflogenheiten aufzuräumen. Und es ist ein großes Werk. Das ist ein langwieriger Prozess. Denn da ist viel, sehr viel, das wir selber gar nie erkannt haben. Und schließlich kommen noch die Feinheiten, wie wir sie nennen würden, Dinge und Missstände, die genauso schlecht sind, die wir aber nie an uns bemerkt, geschweige denn als Sünde bezeichnet hätten. Und doch sind sie Zielverfehlung. Sie verfehlen genauso die Gerechtigkeit, die von Gottes Heiligkeit verlangt wird, wie verfehlen ihn. Das ist das Wesentliche. Denken wir zum Beispiel dabei an die Unvernunft. Die kommt aus dem Herzen und sie macht den Menschen genauso unrein wie jede andere Sünde, sagt Jesus. Ja, wer ist gefeit davor, vor der Unvernunft? Oder denken wir daran, wie wir andere beherrschen, in der Familie vielleicht, unterschwellig vielleicht. Also doch tausende Male dieselbe Sünde in all den Jahren. Und dazu kommt in derselben Zeit die Ungeduld und immer wieder Zweifel einmal und Unglaube. In ganz kleinen Dingen vielleicht, bei kleinen Gelegenheiten, meinen wir. Aber anders gefragt, tut das ein Mensch, der erkauft wurde durch das Blut Jesu? Ja, er tut es. Und Gott erhält uns absichtlich hier auf Erden das Bewusstsein unserer Sündhaftigkeit und vieles tritt er erst nach Jahren, dafür aber immer zermürbender ans Licht, in der Ehe, in der Familie, in der Gemeinde. Und je älter wir werden, umso schlechter, umso sündiger sind wir dann in unseren eigenen Augen. Und deshalb halten viele von uns auch eine tragische Ablenkungs- und Beschäftigungstherapie aufrecht, um solche Gedanken zu verdrängen. Das ist aber erst recht falsch. Wie haben wir uns denn die Arbeit des großen Weingärtners eigentlich vorgestellt? Der durch jede Rebe reinigt, die Frucht bringt. Wer aber keine Frucht bringt, den nimmt der Weingärtner weg, sagt unser Herr. Ja, muss ich das jetzt ernst nehmen? Das Wort des Herrn? Oh ja. Und deshalb gilt nur, wenn wir in Christus bleiben, kommt Gott auch zum Ziel mit uns. Was ist also zu tun? Hinzutreten ist das Gebot der Stunde. Immer wieder hinzutreten. Nichts in unserem Herzen kann ja so arg sein oder so belanglos, wie wir meinen, dass es der Herr nicht ans Kreuz getragen hat und es nicht heilen kann. Treten wir hinzu zum Gnadenthron, zum Vater unseres Herrn Jesus, von dem er sagt, der Vater hat euch lieb, weil er mich lieb hat. Durch Christi Blut haben wir ja Zutritt zum Thron und immer wieder hinzutreten, das ist das Wichtigste und das Bleiben in ihm. Heil und vollkommen sind wir nur in Christus, in uns selber ist ja nichts Gutes. Und deshalb ist es definitiv eine Frage der Nähe zu ihm, ob und wie es mit uns weitergeht. Sonst besteht mit den Jahren immer mehr die Gefahr, dass wir uns unmerklich entfernen von Gott, dass wir uns ihm langsam entziehen. Und dann bilden wir uns aber mit der Zeit viel Falsches ein, schaffen uns eine geistliche Vorstellungswelt, von der wir meinen, sie sei christlich und somit recht schaffen. Wenn wir aber nicht aufmerksam hörend und betend in Christus am Wort der Wahrheit bleiben, dann haben wir auch keine Garantie, dass Gott uns daran hindert, in ein gemischt geistliches Fantasiegebäude abzudriften. Denn auch das gehört zum Heil seiner Zeitspanne, das in Christus bleiben. Und überprüfen wir immer bei allem, von wem wurde ich informiert oder wer oder was hat mich gelehrt? Ein Mensch? Ein Buch? Meine eigene Meinung? Wir kommen dabei auch immer wieder in die Situation, dass wir eben von Gott längere Zeit keine Antwort erhalten. Und da prüft er über lange Strecken unser Herz. So war es beim König Hiskia, da steht, da ließ ihn der Herr eine Zeit lang, um zu sehen, was in seinem Herzen ist. Und so war es auch bei vielen anderen, auch bei Abraham. Ihm hatte Gott ja die Gerechtigkeit zugesprochen. Warum? Weil er Gottes Wort glaubte, auch wenn er nichts davon gesehen hat. Später bei der Opferung Isaaks, da wird es wieder so sein. Abraham wird glauben, dass Gott auch von den Toten auferwecken kann. Aber jetzt, trotz Gottes wunderbarer Zusage, trotz dem verheißungsvollen Wort, jetzt arbeiten 10 lange Jahre an dem langsam alternden Ehepaar. Und da ist ja noch eine Sache. Abraham hat aus Ägypten einiges mitbekommen. Das ist menschlich ja gut verständlich gewesen, dass er sich in der Hungersnot nach Ägypten gewandt hat. Aber diese Logik mit der Welt, die zieht in jedem Fall auch lügenhafte Konsequenzen nach sich. Es bringt auch immer was ein. Kurzzeitig hat man ja Vorteile. Und Abrahams Fall sogar enormen Reichtum erhalten. Wodurch? Durch eine Lüge. Und so ist es auch heute. Wie viel nachhaltiger Schaden entsteht doch jedes Mal, wenn ein Christ sich mit der Welt verbindet. Denn dabei muss ja Kompromisse eingehen. Und das ist nicht unbedingt immer am Arbeitsplatz. Denn am Arbeitsplatz, da kann Gott diejenigen, die ihn lieben, sehr wohl führen und bewahren, trotz aller Widrigkeiten im Glaubensleben. Jedenfalls ist es aber dort, wo ich sozusagen aus vermeintlich gutem Grund eine Entscheidung treffe, die in die Unwahrheit führt. Das mag meistens sogar rechtschaffen aussehen, aber bei weitem nicht alles, was richtig ist, ist auch wahr und entspricht Gottes Wahrheit. Und damit stehen wir vor dem großen Problem der heutigen Christenheit, dem Opportunismus. Vor der Frage, was schaut denn für mich dabei heraus? Wo ist denn mein Gewinn dabei? Ich will mich ja wohlfühlen. Was bringt es mir denn? Frage, warum lassen wir uns, wir nämlich, hier auf Erden nicht viel lieber übervorteilen? Als Himmelsbürger, deren Namen im Buch des Lebens des Lammes geschrieben sind. Haben wir uns das schon einmal gefragt? Es steht in 1. Korinther 6,7, warum lasst ihr euch nicht lieber einmal übervorteilen? Auch Petrus fragte einst den Herrn, siehe, wir haben alles verlassen. Was wird uns dafür? Na, aber heute verlässt ja doch gar keiner mehr alles um Jesu Willen. Unsere Familien sind, der verhindert, dass wir dem Wort Jesu Folge leisten, das uns sagt, der Vater oder Mutter, Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Ebenso, wer nicht das Kreuz, das heißt, der sein eigenes Todesurteil auf sich nimmt und nicht absagt allem, was er hat, der ist mein nicht wert. Viele sind ja da in der Gegenrichtung unterwegs und Gott beweist es uns in dieser langen Zeitspanne, die er uns gewähren lässt. Hört einmal nur selber zu, was euer Herz redet. Wir hinken ja oft seit langem schon auf beiden Seiten und wir ernten, was wir gesät haben. In der Familie, die wir mehr lieben als ihn, in der Arbeit, beim Geld, bei der Freizeit, die wir mehr lieben als ihn. Abraham selber, der war damals umgekehrt. Nach der Zeit in Ägypten hat er sich abgewandt von seiner ich-süchtigen, zweckorientierten, weltlichen Einstellung. Nichts für mich war ab dann seine Devise. Keinen Schuhriemen wollte er mehr nehmen vom König von Sodom. Abraham glaubte Gott. Dieses Denkmal setzte ihm Gott in seinem Wort, aber damit ist im Glaubensleben ja noch lange nicht alles durlebt. Und nun jetzt, nach 10 Jahren, da passiert etwas. Ganz legal, menschlich ganz logisch und verständlich, geistlich aber völlig falsch. Das Ehepaar zieht nämlich nun eine rechtgläubige, gesetzlich richtige Alternative in Betracht. Da lese ich in 1. Mose 16. Und Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm keine Kinder. Aber sie hatte eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abraham, siehe doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich keine Kinder gebären kann. Geh doch ein zu meiner Magd, vielleicht werde ich durch sie Nachkommen empfangen. Und Abraham hörte auf die Stimme Sarais. Da nahm Sarai, Abrahams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar, nachdem Abraham 10 Jahre lang im Land Kanaan gewohnt hatte, und gab sie den Abraham, ihren Mann, zur Frau. Und er ging ein zu Hagar und sie wurde schwanger. So sieht die Lage jetzt also aus. Welch schwere Zuchtrute sie da gebunden hatten für sich und für die ganze Menschheit bis heute, das war ihnen nicht bewusst. Aber das ist ja das Wesen der Sünde und die Folge seit den ersten Tagen. Kennen wir es nicht auch recht gut, das Ende unserer Geduld, unser geistliches Timeout, den Zeitpunkt, an dem der Gläubige kippt, wo er sich dann selber eine Lösung sucht? Ja, natürlich nichts Schlimmes. Es bleibt ja im Bereich des Gesetzlichen. Aber es geht nicht aus dem Glauben und darum ist es Sünde, so steht es in Römer 14, 23. Und bis heute leiden viele von uns unter den schweren Folgen ihrer voreiligen Entscheidungen, weil sie nicht warten konnten auf Gottes Zeitpunkt, weil ihnen seine verordnete Zeitspanne zu lange gedauert hat. Und das gibt es nicht nur einmal in der Bibel, das finden wir immer wieder bei König Saul, bei Petrus, das finden wir bei anderen Jüngern. Und viele Geschwister sind allängst nicht mehr unter uns und sind weggegangen. Sie wollten diese Zeitpunkte und Spannen selber bestimmen. Das Vorbrechen, das nicht warten können auf Gott und auf seine Stunde, das war ja schon mit die Ursache für die erste Sünde. Und vom ersten bis zum letzten Buch des Wortes Gottes begegnen wir vorgezogenen menschlichen Lösungen, die dann doch keine sind. Und deshalb ermahnt uns gerade hier Gottes Wort so nachdrücklich in Hebräer 10, so werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat, denn standhaftes Ausharren tut euch noch, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Denn noch eine ganz kleine Weile, dann wird der kommen, der kommen soll, und wird nicht auf sich warten lassen. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben, doch wenn er feige zurückweicht, so wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Wir aber gehören nicht zu denen, die feige zurückweichen zum Verderben, sondern zu denen, die glauben zur Errettung der Seele. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Also Abraham glaubte Gott, so lesen wir. Aber 10 Jahre, 10 Jahre sind auch eine Zeitspanne, die nicht spurlos vorübergeht an einem Menschen. Da bleibt dann oft kein Stein auf dem anderen. Denn mit der Zeit spielen schon andere Komponenten, ganz andere Komponenten eine Rolle. Da sucht unser Herz herum, was habe ich denn falsch gemacht? Habe ich Gottes Wort falsch verstanden? Und dann bieten sich Lösungen an. Je länger man zweifelt, je mehr und umso intensiver. Es gab ja damals ein Gesetz, nein, nicht nur eines. Es gab zu der Zeit Abrahams, also im 2. Jahrtausend vor Christus, diesen Codex Hammurabi und noch 3 andere gültige Gesetzessammlungen des Altertums, worin einschlägige Vereinbarungen für Ehe und das Kinderkriegen festgelegt wurden, die unter anderem besagen, die Ehefrau ist verpflichtet, eine Sklavin zu stellen, wenn sie selber keine Kinder bekommen kann. Das war also die aktuelle, die gültige Rechtslage. Diesbezüglich war also absolut nichts falsch an dem, was Sarai jetzt vorgeschlagen hat, das war legal. Man tut ja seine Pflicht, nicht wahr? Und dazu kommt noch, dass Gott dem Abraham wohl Nachkommen versprochen hatte, an diesem Nachthimmel, in der Menge, aber bislang hat er nie den Namen der Mutter genannt dazu. Und so wird auch im Leben von uns Gläubigen manches, was früher nie eine Überlegung wert war, nun auf einmal zu einer greifbaren Möglichkeit. Und denkt man noch länger darüber nach und findet man genug gemeinsame Einigkeit, dann wird die Sache schier zur Notwendigkeit. Ja, zur einzig denkbaren Lösung. Und dann betet man drüber. So sagt man. Und da schon her, jetzt wird langsam sogar der Wille Gottes draus. So empfindet man zumindest. Und das alles, während Gott dazu schweigt. Kennen wir das nicht auch sehr gut? Beschleicht uns jetzt nicht der Gedanke, dass wir da und dort einmal abgebogen sind in eine passende Möglichkeit, dass wir es uns gerichtet haben? Weil offensichtlich nichts dagegen sprach vom Glauben her, weil es gleichsam richtig war, von Gott kam ja nichts Gegenteiliges. Wo stehen wir? Was tun wir? Wie denken wir in manchen Dingen, wir die Gläubigen? Was uns recht denkt, was wir tun, aber ist das auch wirklich der Wille Gottes? Hätte man uns früher so eine Lösung angeboten, wir wären verwundert gewesen, vielleicht sogar entrüstet. Aber da dachten wir ja noch anders, die Zeit hat es ja noch wollen leiden. Früher, da standen wir in der ersten Liebe dem Herrn gegenüber, aber dann, Dann lief die Zeit im Leben und auf vieles kam nicht so, wie wir es erwartet hatten. Also lösen wir dann einiges auf unsere eigene geistliche Art und Weise, so ganz im legalen Rahmen natürlich und konform unserem geistlichen Umfeld. Die anderen merken so nichts, die geben ja sogar Recht dabei. Wozu hat man denn die Brüder? Und doch war es nur unsere und nicht Gottes Lösung. Und täuschen wir uns hier nicht, die Zeit heilt solche Wunden nicht, sondern das hat alles stets Folgen. Es werden weitere Überlegungen kommen, Fehlschlüsse werden entstehen, Verführungen und es wird Schaden bleiben. Leiden werden wir, unsere Kinder, die ganze Familie und auch die geistlichen Geschwister. Aber freilich mit der Bibel kann ich alles begründen. Und auch diese Lösung, die Sarai und Abraham gefunden hatten, die war ja eine Verbindung aus Gläubigkeit und Tradition, aus Gesetz und Gepflogenheit. Aber sie verließen damit die persönliche Führung und den persönlichen Gehorsam Gott gegenüber. Sie haben sich auf ein Nebengleis begeben. Das Endziel sehen wir dabei vorher ja nicht. Nach eigener Ansicht können wir uns wohl so einen Schritt leisten, sonst täten wir ihn ja nicht. Offenbar ist er ja das Gebot der Stunde. Vom Glauben her scheint er uns auch vertretbar. Rechtlich und biblisch ist er, wie gesagt, und immer irgendwie begründbar. Und doch geht Gott nicht mit. Wir sollten immer wieder mal innehalten, mit der Bibel auf die Knie gehen und den Herrn Jesus fragen, ist denn das auch so recht vor dir, was ich da tue? Wie siehst du es denn, Herr? Der allgemeine Wille Gottes, der ist ja klar in seinem Wort geoffenbart, da müssen wir gar nicht nachfragen. Sein persönlicher Wille für dich und mich, der weicht nicht davon ab, kann gar nicht sein, sondern er kommt noch dazu und mit ihm auch Gottes Zeitpunkte und Gottes Zeitspannen und seine Lebensführung. Wenn wir überlegen, mehrere Millionen hat Gott von seinem Volk aus Ägypten herausgeführt. Aber nur zwei Mann sind ins gelobte Land gekommen. Viele waren berufen, aber ganz wenige wollten sich auserwählen lassen. Und wir lesen dabei von einigen, die sind besonders aufgefallen wegen ihrem falschen Verhalten, die rote Kora, Datan und Abiram. Aber der Großteil, der fiel doch gar nicht auf und kam trotzdem nicht ans Ziel. Man hat sich in den Zelten, in den Familien gerichtet, das Glaubensleben in der Wüste. Und ich? Und du? Ist das, was du tust, gemäß dem Willen Gottes? Stimmt das so vor ihm, wie du es machst in der Familie? In deiner Bibellese? In dem, was du mit den Kindern machst? Steckst du nicht vielleicht schon längst in 100 Schwierigkeiten, die dir Gott hätte ersparen wollen, wenn du nur gehört hättest, wie ein Junge hört? Wie sagt Gott anfangs im Buch Jesaja, hör dir Himmel und horch auf, o Erde, denn der Herr hat gesprochen. Ich habe Kinder großgezogen und emporgebracht, sie sind aber von mir abgefallen. Ein Ochse kennt seinen Besitz und ein Esel die Krippe seines Herrn, aber Israel kennt's nicht. Mein Volk hat keine Einsicht. Wehe der sündigen Nation, dem schuldbeladenen Volk, Same der Übeltäter, verderbt die Kinder. Sie haben den Herrn verlassen, haben den Heiligen Israels gelästert, haben sich abgewandt. Wohin soll man euch noch schlagen, da ihr doch den Abfall nur weitertreibt? Das ganze Haupt ist krank und das ganze Herz ist wund. Von der Fußsohle bis zum Scheitel ist nichts Unversehrtes an ihm, sondern klaffende Wunden und Striemen und frische Verletzungen, die nicht ausgedrückt noch verbunden noch mit Öl gelindert sind. Ja, ist es denn heute anders? Viele Geschwister, die am Anfang ihres Glaubenslebens gar nicht schlecht gelaufen sind, wo stehen die denn heute? Bei vielen ist das ganze Haupt schon krank und das ganze Herz ist so wund. Aber kehren die jetzt um zu ihrem Herrn? Tun sie die ersten Werke? Kommen sie zurück zu der kindlichen Einfalt Christus gegenüber? Nein doch. Vielmehr bleiben sie dabei, dass sie ja längst alles selber in der Hand haben. Sie behalten diesen Weg weiter bei. Aber unser Herr hat doch gesagt, ich bin der Weg. Dann schau dich um, du wirst mir recht geben müssen. Schau jetzt in dein Herz, schau in dein Leben. Und damit zurück zu Sarai und Abraham, die Reihenfolge stimmt ja nun wohl, denn sie gibt jetzt den Ton an, sie ergreift die Initiative, sie wird aktiv und Abraham setzt dem nichts entgegen. Warum auch? Nach diesen 10 Jahren der Wartezeit und den Jahren davor ist es ja wohl eine rechtgläubige Entscheidung, die Sarai hier trifft. Auch er denkt so jetzt. Er lebt ja mit ihr zusammen und er hat ihre inneren Beweggründe ja gehört. Das ganze familiäre Umfeld leidet ja schon unter Gottes Zeitplan. Man hat ja auch eine rechtliche Verpflichtung. Ein Kind muss her, ein Sohn. Wenn also die innere Not und all die Voraussetzungen gekonnt aneinander gereiht werden, Dann, wie steht denn Sarah jetzt da im öffentlichen Leben? Vor der ganzen Bekanntschaft, sie, die Frau des geistlichen Leiters. Die steht ja förmlich unter Zugzwang. Zumal es laut Gesetz ja so sein wird, dass das Kind rechtlich als ihr Kind gelten wird. Wir wissen, dass 14 Jahre später Gott wieder zu Abraham sprechen wird und da wird er sagen, übers Jahr, um diese Zeit wird Sarah einen Sohn haben. Da bleiben wir bei diesem Wort einen Moment stehen, denn dort sehen wir eine der Auswirkungen der Folgeerscheinungen, die das menschliche Vorbrechen bewirkt. Denn was tut Abraham, der Vater des Glaubens, als Gott ihm das sagt? Er, der Mann, der so gut begonnen hatte, dem Gott wegen seines Glaubens die Gerechtigkeit anrechnet, was tut er jetzt dort? Er kann es nicht mehr glauben. Er lacht. Das sind die Konsequenzen meines eigenen, meines vorzeitigen menschlichen Eingreifens im Glaubensleben. Da ist meine kindliche Einfalt Gott gegenüber dahin. Ich bin zum Regisseur geworden. Und deshalb gilt mir Gottes Wort nicht mehr das, was es mir früher war. Bedenken wir, Jesus hat das nie getan. Sein Wort war, meine Stunde ist noch nicht da. Seine Augen schauen immer auf den Vater und sahen immer nur auf den Vater. Und selbst am Kreuz in der Gottesferne, da hängt er noch. Mit jeder Faser, mit jeder Regung hängt er am Vater. Seine Zeit, sein Geist, alles hängt nur vom Vater ab. Wir lesen, dass man auf Golgatha sogar das Angesicht vor Jesus verborgen hat, weil er so zerschlagen war, wegen unserer Sünde. Und dabei passiert das Unfassbare. Der Schächer, der diesen zerschlagenen, zerschundenen, gekreuzigten Menschen vor sich sieht, mit dem Gesicht, das keinem Menschen mehr gleichschaut, der kann auf einmal glauben, dass der Heiland und der Retter ist. Und das ist das Bild, das ist das Zeugnis, das Gott macht, und zwar zu seiner Zeit. Das ist der Weg, das ist die Wahrheit und das ist das Leben. Ganz egal, wie das aussieht, das ist es. Und so sollen wir an Christus hängen. Aber was haben wir getan? In vielen unserer Familien haben wir es so weit gebracht, dass man sich insgeheim lustig macht über Gottes Wort. Natürlich nicht öffentlich. Wir selber merken es ja oft selber gar nicht. Aber die, zu denen wir reden, die sehen unser Leben. Und da muss ich wieder mal sagen, oh Gott, lass nicht an uns zu Schanden werden, die dich suchen. Steht im Psalm 69,7. Da drinnen, in meinem Innern, da liegen sie, die Wracks und der Rost meiner eigenen Glaubenstätigkeit, meiner eigenen. Und die Müllhalde meiner menschlichen Eingriffe in Gottes Liebesvater wirken. Und dann geht nichts mehr mit einfachen, mit dankerfüllten, mit kindlichen Glaubensleben. Voller Sorgen, voll täglicher Mühe und Plagen ist dann das, was übrig bleibt. Frust, Angst und die Beschwerden des Alterns kommen mit der Zeit noch dazu. Ja, und auch Sarah lacht dann noch über die neue Verheißung, aber erst ein bisschen später. Es ist schlimm, wenn ein gläubiges Ehepaar, das miteinander alt geworden ist, mit der Zeit so einen gemeinsamen Konsens entwickelt hat von dem, was eben nicht geht, nie gegangen ist bei ihnen. Viele von uns haben es schließlich auch aufgegeben, mit Gott zu rechnen, in vielen Punkten. Früher wäre uns das nicht passiert. Aber ach, wie ist Gottes ewiges Wort nun verhallt bei vielen von uns, die sich so gefreut haben früher über Aussagen wie Lobe den Herrn, meine Seele, alles, was in mir ist, in Psalm 103. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit und der dein Alter mit Gutem sättigt, dass du wieder jung wirst, wie ein Adler. Ja, das ist das eine. Wie ist es nun? Wird der innere Mensch Tag für Tag erneuert in Christus? Heute? Morgen? Übermorgen? Glaubst du das noch? Oder musst du jetzt innerlich lachen? Versteh mich recht, ich habe Hochachtung vor Abraham und Sarah. Aber gerade an ihnen zeigt Gott uns, wohin es führt, wenn man selber im Glaubensleben die Regie übernimmt. Und was nun? Aus welchem Grund heißt es eigentlich in der Bibel, schaut auf Abraham, euren Vater, und auf Sarah, die euch geboren hat? Bedeutet das nicht, dass Gott dennoch zum Ziel kommen wird mit uns, trotz unserem Versagen, wenn wir in Christus bleiben? Wenn wir hinwegsehen auf ihn, hinweg von uns, auch den Schwierigkeiten und dem, was wir bisher in die Hand genommen haben, wenn wir sehen auf ihn, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, über alle Widrigkeiten, so zerschlagen und so kaputt, wie wir auch immer sein mögen, kommt der Vater trotz aller früheren Eingriffe in sein Tun, trotz unserer Ungeduld mit uns zum Ziel? Ja, denn der Grund ist ein ganz anderer. Des Vaters heftigstes Begehren ist sein Sohn. Und das ist die Hoffnung unserer Herrlichkeit, Christus, Christus in uns und wir in Christus. Und da brauche ich keine angenehme Gesellschaft und nicht unbedingt ein ruhiges, gesundes Leben hier und schöne Gefühle. Da kann ich mit dem Psalmdichter Asaph einstimmen in das Wort des Heiligen Geistes für uns alle. Und ich sage, ich will das ja leiden. Die Änderungen, welche die rechte Hand des Höchsten getroffen hat, Psalm 77, 11, ich will es ja leiden. Erkennst du das? Kannst du das? Du als Kind Gottes, wiedergeboren aus dem lebendigen Wort Gottes, kannst du Gottes Zeitpunkte und Gottes Zeitspannen akzeptieren und im kindlichen Glauben das tun, was dir von ihm bestimmt ist? Es gibt viele Geschwister, die praktisch überhaupt nichts tun. Nichts, was sie tun sollten. Sie lassen sich Sonntag für Sonntag berieseln mit Gottes Wort, aber es hat kaum praktische Auswirkungen in ihrem Leben. Sie fragen auch gar nicht danach. Wann aber dann bei Ihnen zu Hause etwas passiert, wenn eine schwere Diagnose kommt, wenn Sie Problemen gegenüberstehen oder, wie Sie meinen, schon lange Zeit gar nichts von Gott merken, dann sind Sie auch nicht mehr in der Lage, auf Gott zu sehen, auf Gott zu hoffen, auf ihn zu vertrauen. Und dann gehen Sie im Kreis statt auf die Knie. Sie wissen nicht mehr, dass zuerst einmal Danken vor Wanken schützt. Das können Sie nicht mehr. Wir haben ja vorhin gesprochen vom Weingärtner, die wir in Johannes 15 beschrieben ist. Mein Vater, sagt Jesus, ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Aber jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringt. Zu welchen Reben gehörst du denn? Viele sind längst weggenommen, sie haben nie die von Gott erwartete Frucht gebracht. Gott gibt doch jedem von uns diese Zeitspannen, in denen wir des Herrn würdig wandeln und ihm in allem wohlgefällig sein sollen, in jedem guten Werk fruchtbar und so in der Erkenntnis Gottes wachsen. Jedem von uns gilt sein Wort, was an Abraham gerichtet war, wandle vor mir und sei ganz. Ein Bild soll uns zum Abschluss noch vor den Augen stehen. Es ist das Bild der Hagar in der Wüste. Sie hat sich ja dann überhoben und sie ist geflohen. Sie ist draußen. Das ist ein Gesetz. Wir sollten ja nicht der Meinung sein, es gäbe nur das Gesetz des Mose oder die staatlichen Rechtsbestimmungen im allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch. Es ist da ein Gesetz in uns drinnen. Die Frage ist nur, welches? Ist es das Gesetz Christi, das in unsere Herzen geschrieben ist? Ist er der Herr oder ist es unser eigenes Gesetz? Wie Paulus sagt durch den Heiligen Geist, ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist, in Römer 7. Und der Brief an die Galater, der bezieht sich dabei ganz gezielt auf unsere Geschichte. In Kapitel 4, Vers 21, sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht? Es steht doch geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, den einen von der leibeigenen Magd, den anderen von der Freien. Der von der Magd war gemäß dem Fleisch geboren, aber der von der Freien war Kraft der Verheißung. Das hat einen bildlichen Sinn. Das sind nämlich die zwei Bündnisse. Das eine vom Berg Sinai, das zur Knechtschaft gebiert, das ist Hagar. Denn Hagar bedeutet den Berg Sinai in Arabien und entspricht dem jetzigen Jerusalem und es ist in Knechtschaft samt seinen Kindern. Das obere Jerusalem aber ist frei und dieses ist die Mutter von uns allen. Es ist die Frage und der Titel dieser Predigt. Hört ihr das Gesetz nicht? Jeder Mensch trägt in seinem Herzen ja ein Gesetz und nach dem muss er handeln. Demgemäß wird er sich verhalten in der Familie, in der Gemeinde, in der Arbeit, im Straßenverkehr, in allen Situationen, in die er kommt. Und dieses Gesetz in dir bestimmt dein Verhalten in der Gesellschaft, deine Überlegungen, deine Gedanken, deine Antworten, deine Ängste und deine Befürchtungen und deine Entscheidungen. Und dieses Gesetz steuert unser gemeinschaftliches Verhalten untereinander, unsere frommen Worte, unsere öffentlichen Gebete, da kommt das Bild her, das wir vor anderen abgeben. Will ich denn vielleicht anerkannt sein vor euch jetzt und anderen Menschen? Das ist das Gesetz der Sünde und des Todes, das in mir herrscht, seit ich auf der Welt bin. Da gibt es nichts zu beschönigen, so ist es. Unser Herr Jesus war aber nicht anerkannt, er wurde permanent verkannt, schon vor seiner Geburt bis hin zum Tod am Kreuz. Und dort hat er dann dem Tod die Macht genommen und Leben ans Licht gebracht und Unvergänglichkeit. Und damit hat er uns etwas ganz Neues erwirkt. Wir stehen in Galater 4,4, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Das ist ein faszinierendes Wort, nämlich unter jedes Gesetz, das uns Menschen beherrschte. Jedes. Vor Gott und der menschlichen Gesellschaft. Und deshalb brauchen wir uns jetzt nicht mehr unter ein fremdes Joch spannen lassen, mit wem auch immer. Und das ist ja mit die herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Christus ist das Ende des Gesetzes. Wer an ihn glaubt, wer von ihm allein abhängig ist, heißt es, der ist gerecht und frei. Und wenn du wirklich ein Gotteskind bist, dann hast du nun das Gesetz Christi im Herzen. Und dieses Gesetz ist das Gesetz der Freien. Es besteht nicht mehr in Speisegeboten und anderen gesetzlichen Vorschriften, sondern Christus hat dich frei gemacht von jedem anderen Gesetz, vom Gesetz Moses und von dem dir früher innewohnenden Gesetz, von deinem Du sollst, Du musst, von deiner Angst, dich zu blamieren irgendwo und all dem, was früher doch so deine Triebfeder war. Christus hat uns erkauft. Er hat das Gefängnis gefangen geführt und hat uns in ihm, in sich selber frei gemacht. Merken wir genau darauf, aber in ihm, in Christus, sind wir frei. Es steht in Römer 8,2, denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Und das Verhalten eines Gotteskindes, das wird, wenn wir in ihm bleiben, ausschließlich vom innewohnenden Christus bestimmt. Und das ist das Wahre, das gottgemäße Leben. Da bin ich frei von all dem Früheren. Christus allein, das ist die herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Hast du dieses Leben? Oder regiert dich immer noch das alte Gesetz und schafft dir Unruhe? Die Änderungen, die dann der Herr in deinem Leben beschließt, die zeigen ja, wer regiert in dir. Und daher dann die prüfenden Drangsale, die Beleidigungen, die Missverständnisse und die langen Zeitspannen. An Christi Frieden in dir können die nicht rütteln. Nur an meinem alten Ich. Und genau das hat ja Gott in den Tod gegeben, dort auf Golgatha in Christus. Das ist mit Christus gekreuzigt. Und an einen Toten kann kein Gesetzeszwang mehr einen Anspruch erheben. Weder der mosaische, noch das uns Heiden innewohnende Gesetz mit all seiner Ehrsucht, Profilierungssucht und Leidenscheu. Wir verstehen, jetzt sind die Zeitspannen Gottes keine Qual mehr, keine Unsicherheit, sondern jetzt ist die Freude am Herrn unsere Stärke. Und da bin ich auch nicht mehr der Regisseur in meinem Glaubensleben. Auch sonst keiner, als Gott allein. Da muss ich mir jetzt nichts mehr richten. Muss Gott nicht voreilig reinpfuschen. Und da ist die Seele ruhig geworden, wie ein kleines Kind bei seiner Mutter. Und was das im Leben bedeutet, das versteht jeder, der Christus wirklich gehört. Und das sichert Gott uns auch in alle Ewigkeit zu. Zum Abschluss noch diesen Satz, 1. Korinther 1,30. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Amen.